Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Luis und ich, wir sind heute leider ohne Gast. Allerdings können wir Luis gratulieren. Und zwar nämlich zu einem soliden zweiten Platz in der Pro A und einer geilen Playoff-Series, die jetzt vor euch liegt. Herzlichen Glückwunsch, Luis.
Danke, danke. Ein bisschen Glück war dabei, letzter Spieltag. Wir waren, haben mit einem Punkt gewonnen und Frankfurt hat in Overtime verloren. Dadurch sind wir vom dritten oder vierten Platz einfach auf den zweiten und Frankfurt auf den vierten, sodass wir unseren Gegner, also Frankfurt, da ist natürlich eine Rivalität, Gießen, Frankfurt immer, die sind jetzt auf den vierten gerutscht und dadurch sind wir denen auch komplett aus dem Weg gegangen. Wir haben da in der Saison leider zweimal richtig auf den Sack bekommen. Dementsprechend hat es uns alle gefreut, weil wir jetzt Trier, die ja Nummer 1 stehen, und Frankfurt aus dem Weg gehen können. Und dementsprechend könnten sich die Chancen erhöhen, zwei Serien zu gewinnen. Also jetzt erstmal müssen wir natürlich die erste Playoff-Serie gewinnen, aber wenn wir die zweite gewinnen würden, wären wir schon theoretisch aufgestiegen. Also ja, sehr gute Good News.
Finalisten steigen immer auf. Also unabhängig, wie es Finale ausgeht, die beiden Teams, die ins Finale kommen, sind aufgestiegen.
Ja, genau. Ja,
wild. Wie gut findest du eigentlich dieses Playoff-System oder wie gut fändest du es auch im Fußball anzuwenden? Ich komme ja aus dem Fußball und ich habe lange Fußball gespielt. Und letztlich ist es in der Liga irgendwie immer langweilig, wenn so ein, zwei Teams dominieren, siehe Bundesliga, abgesehen jetzt dieses Jahr mal Bayer Leverkusen. Aber dieses Playoff-System, es kommt ja irgendwie aus den USA ursprünglich und hat dort in den meisten Sportarten seine Anwendung. Aber wie geil wäre das, wenn das auch in irgendeiner Art und Weise im Fußball Platz finden würde?
Oder einfach mal so zum Beispiel Relegations-Play-In-Spiele zum Beispiel. Das heißt, dass man nicht nur einen Relegationsplatz hätte, sondern zum Beispiel auch noch unten im Mittelfeld nochmal das ganze untere Drittel, dass das auch noch abrutschen könnte. Das heißt, man würde dort auch eine Serie einbauen, dass halt nicht, wenn man 13. Platz ist, denkt, man ist in Sicherheit und die letzten 5 Spiele sind eh egal. Das ist ja genau das, was jetzt der Bundesliga vorgeworfen wird, dass es da so ein bisschen langweilig wird. Natürlich oben im Titelrennen sowieso, da kann es natürlich aber auch mal spannend werden, aber das ist halt auch unten heraus die Mittelfeldteams, die nicht wirklich um europäische Plätze und so spielen, dass es da halt ein bisschen unnötig ist, da noch zu spielen. Das ist halt so eine Sache, wo die NBA halt einen riesen, riesen Schritt gemacht hat und auch jetzt immer noch sich weiterentwickelt, indem sie zum Beispiel dieses Play-In-System sogar noch auf das Play-Off-System draufgesetzt hat. Das heißt, es gibt halt nicht nur, wie jetzt zum Beispiel bei uns in unserer Liga, die ersten 8, die Playoffs spielen und dann halt da die Meisterschaft ausspielen, sondern dass man da auch den Platz 9 und 10, also 7, 8, 9, 10, spielen sozusagen um diese Playoff-Spots und dann kann man sozusagen nochmal als Zehnter es schaffen, in die Playoffs zu kommen. Und das macht es halt nochmal viel, viel kompetitiver und spannender.
Woher kam das? Also kam das eher aus der Kommerzialisierung oder kommt das, ja, oder?
Der David Stern, der Commissioner, wurde so ein bisschen als, Adam Silver ist er. Adam Silver jetzt. David Stern war es früher. Der ist so ein bisschen als Genie bekannt. Der hat jetzt auch das eingeführt. Das gab super Anklang, weil halt das Kompetitive halt einfach nicht verloren geht und die Spieler halt bei jedem Spiel geht's um was. Und der hat sogar noch jetzt noch ein In-Season-Tournament eingeführt. Das kann man so ein bisschen wie ein Pokal in Deutschland sehen, dass man da halt sozusagen nochmal auch ein Turnier in der Saison gewinnen kann. Dadurch gibt es natürlich nochmal ein paar mehr Spiele, die werden aber auch meistens mit zu der regulären Saison gewertet. Und dadurch haben die zum Beispiel in Europa geguckt, ey geil, so ein Pokalsystem, das wollen wir auch haben, das ist immer cool, haben das noch mit rübergebracht und es ist nochmal spannender geworden, weil es noch mehr irgendwie um etwas geht. Und das haben die relativ am Anfang der Saison gesetzt und jetzt am Ende der Saison gibt es natürlich halt die Playoffs und ich würde mir das in der Bundesliga natürlich auch ein bisschen wünschen, auch wenn Deutschland da immer sehr traditionell ist und sagt so, nee, der Beste soll gewinnen und wenn man nach 34 Spieltagen der Beste ist, dann soll man Meister werden. Ja, cool. Nimmt aber trotzdem ein bisschen die Spannung für den Fan und auch so dieses Träumen des Fans, weil jetzt ist es theoretisch sogar möglich, dass ein 8. Platz einfach mal ein Upset hat oder ein 7. Platz und den 2. schlägt und auf einmal, also da kommen die Fans ja trotzdem nochmal viel, viel mehr in die Halle. Ich finde es super, ich fände es auch cool, wenn das irgendwie im Fußball ein bisschen mehr integriert werden wird, aber im Fußball muss natürlich auch sagen, die Belastung ist nochmal ein bisschen was anderes, 90 Minuten, kann man jetzt keine Best-of-Five-Serie alle zwei Tage spielen, so wie wir das machen. Also ich glaube, die Belastung eines Fußballspiels ist für einen Spieler halt immer noch mal einen Ticken höher als für einen Basketballer. Natürlich, wenn du 40 Minuten spielst, bist du auch da komplett tot. Aber ja, diese Ausdauersportarten, da braucht man immer einen Ticken länger noch mal, um zu regenerieren.
Ja, ich meine, man muss ja kein Best-of-Five sein, kann ja auch ein Best-of-Drei sein. Oder ich meine, man könnte ja auch sagen, man spielt die Champions-League-Plätze unter den besten 6 aus, unter den besten 5 und die Meisterschaft ist egal, dann spielst du die Champions-League-Plätze aus. Aber irgendwie sowas würde schon mal so den Anreiz geben, weil manchmal sind es so, ist es ein Punkt- oder ein Torverhältnis und natürlich, genau, so ist der Sport gewachsen. Aber ob es dann immer so richtig leistungsgerecht ist, wenn man wirklich den Vergleich zwischen zwei Teams zieht. Und es wäre mal ein bisschen Spannung, weil viele kritisieren ja momentan am europäischen Fußball. Es ist und bleibt das Gleiche. Es passiert wenig, wäre eine Idee.
Ja, auf jeden Fall. Oder zumindest mal eine kleine, dass man mit kleinen Änderungen anfängt. Ne? Die NBA hat das jetzt über die letzten 10 Jahre halt auch immer mal wieder alle 2 Jahre was Neues eingeführt und es wurde super angenommen. Also, und man muss sagen, der Erfolg gibt der NBA recht. Also, wenn man mal schaut, was die Followerzahlen, was das Sponsoring angeht, ziehen die immer noch weiter davon, auch im Vergleich zum Baseball oder was auch immer, macht die NBA schon richtig, richtig viel richtig, wenn man sich alle KPIs anguckt. Und da die Bundesliga jetzt gerade auch gegen die Premier League ganz schön an Boden verliert, Premier League hat deutlich, deutlich mehr Zuschauer, auch in den Streams, da verliert die DFL und die Bundesliga ganz schön an Macht, dass das halt einfach mal eine logische Option wäre, die Liga auch an sich attraktiver zu machen. Natürlich ist jetzt immer diese große Frage, ich habe jetzt einen Podcast angehört mit Oliver Bierhoff, der war ja lange Zeit Sportchef sozusagen von der deutschen Nationalmannschaft und der ist
er war bei OMR, ne?
Genau. Ja, pro Kommerzialisierung. Der sagt ganz klar, jeder Investor ist natürlich auch 100% für den Fan, weil jeder Investor weiß, je mehr Fans wir haben, desto mehr bezahlende Kunden haben wir, desto mehr Leute schließen Abos ab, desto mehr Leute kaufen Merchandise, desto mehr wird es in den Medien breitgetreten. Das heißt, auch ein Investor hat ja die Absicht, etwas Gutes für die Fans zu tun. Es wird immer so dargestellt, dass der Investor dann hier alle Werte und bla bla bla. Natürlich muss das irgendwie innerhalb der Werte funktionieren, aber dann ist es halt so, dass da auch ein Investor und auch wie in der NBA, das ist immer von Ownern geführt, auch die Football-Teams. Das erste Gut bei denen ist, ey, wir wollen die Halle wieder voll machen. Ich habe jetzt auch mit Mark Cuban, der Dallas Mavericks aufgekauft hat, kennen vielleicht auch einige, so einer der bekanntesten Gründer der NBA, der hat, oder Owner der NBA, der hat damals für 290 Millionen die Mavericks gekauft und beim Heimspiel waren sie die Halle einfach nicht voll. Und dann hat er die übernommen und hat gesagt, ey, unser Ziel ist jetzt wieder die Halle voll zu machen und hat erstmal richtig per Sales alle Leute for free eingeladen, das erste Spiel. Und auf einmal hat er die Halle voll bekommen, hat wieder viel, viel mehr Stimmung in die Dallas Mavericks bekommen und hat natürlich ein bisschen Glück gehabt und noch einen guten Spieler mit Dirk Nowitzki gezogen, aber die Franchise wurde riesig und jetzt hat er Hälfte seiner Anteile für 3 Milliarden verkauft. Das heißt, er hat einen 10x gemacht, da jetzt über 12, 13 Jahre und hat sogar noch einen großen Anteil der eigenen Shares. Das heißt, er hat jetzt schon verkauft fürs 10-fache, hat aber wahrscheinlich schon das 20-fache theoretisch an Wert gewonnen und da sieht man halt, ja, es kann halt auch funktionieren, aber ich verstehe natürlich auch, wenn man sagt, hier Werte, das muss in irgendeinem Konstrukt bleiben.
Ja, klar, das kann man jetzt natürlich auch nicht so ganz auf Deutschland beziehen. Letztlich ist das Einflussgebiet der NBA ja brutal. Also du reist ja durch jeden Bundesstaat mehrfach, spielst dort, akquirierst Fans, wirst im National TV mehreren 100 Millionen Leuten gezeigt. Hast die Stars der Stars, die sogar international hinaus mega Strahlkraft haben, also selbst die besten europäischen, die besten asiatischen, die besten afrikanischen Spieler, zieht's alle in die USA. Da ist natürlich so ein Invest ein anderes, als wenn du jetzt sagst, pass auf, du ziehst mal einen angeschlagenen Bundesliga-Verein hier aus Deutschland oder aus irgendeiner anderen europäischen Liga hoch und versuchst, so einen Investor zu tätigen. Aber um die Kernfrage, um die es ja ging, letztlich, wie man gewisse Sachen wieder attraktiver machen kann oder wie man kommerzialisiert, ist es immer eine Abwägung zwischen Moral und Geld. Aber das ist es ja eigentlich überall.
Ja, genau. Aber wenn im Endeffekt das Interesse ja dasselbe ist, und zwar, dass es den Fans gut geht und dass man irgendwie die Kultur trotzdem pflegt. Und die Fans werden ja auch nur ins Stadion kommen, wenn die Kultur und die Werte passen. Zumindest ist das in vielen Vereinen so.
Aber Kultur und Werte, das ist so, das sind so zwei Worte, die nehmen wir in Deutschland so unglaublich gerne in den Mund, aber keiner kann sie richtig beschreiben. Also Kultur und Werte, wir reden davon, wir müssen in einer Kultur leben, in der wir uns wohlfühlen, wir müssen Werte vertreten. Wir messen aber nachweislich mit zwei Maßstäben bei Werten, wie es international steht. Bei dem einen legen wir so an, bei dem anderen so. Aber was bedeutet das? Und jetzt mal, was bedeutet für dich Kultur?
Ich selber kann sogar mit Kultur jetzt gar nicht mehr so viel anfangen, weil Kultur schafft man sich im Kreis seiner Ängsten für mich. Für mich ist eine Kultur, an Weihnachten in die Kirche zu gehen. Ja, okay, aber ich weiß auch ganz genau, dass ich jetzt zum Beispiel heute am 1. Mai, wo wir jetzt aufnehmen, nicht mit dem Bollerwagen unterwegs bin und einen Kasten Bier saufe. Ja, das hat aber was mit was anderem zu tun, aber das gehört ja auch irgendwie zur deutschen Kultur in gewisser Weise. Ganz, ganz viele von diesen Dingen mache ich nicht. Dementsprechend, das ist vielleicht eine deutsche Kultur. Ich war noch nie auf dem Oktoberfest, ist vielleicht auch deutsche Kultur, aber habe ich mich auch noch nie richtig mit beteiligt. Das ist halt auch irgendwie nichts für mich. Dementsprechend ist für mich die Kultur einfach so etwas, was man nicht so ganz greifen kann an jetzt irgendwie Daten oder Aktionen. Für mich ist es halt eher dann in Deutschland, okay, Pünktlichkeit, gescheiter Umgang, Sicherheit zum Beispiel, irgendwie auf der Straße oder das Miteinander, dass ich auch das Gefühl habe hier in Deutschland, ey, wir sind schon irgendwie ein fleißiges Land. Das ist ja immer noch so eine Sache, wo ich denke, okay, hey, da fühle ich mich wohl in so einer Gesellschaft, wo jeder nach etwas strebt und strebsam ist und arbeiten möchte und so weiter. Das ist für mich dann eher Kultur, was die Deutschen ausmacht, jetzt auf meinen ganzen Reisen, was ich halt auch immer wieder gespiegelt bekommen habe, was auch andere Länder von uns Deutschen denken. Und ich glaube, das ist halt immer noch so, und das ist für mich irgendwie die Kultur, die jetzt in Deutschland oder Deutschland ausmacht. Was ist es für dich?
Ja, ich finde es genauso schwierig. Also Kultur, wenn man irgendwie so halbwegs bei der Definition bleibt, beschreibt ja die Gesamtheit die Gesamtheit der Erscheinungsformen des menschlichen Daseins. Also da fällt ja alles drunter, was Kunst, Gestaltung, geistliches Kulturgut angeht. Das fällt ja alles, diese Gesamtheit, all dieser Dinge fällt darunter und wird dann mit einer gewissen Wertevorstellung kombiniert. Ich meine es halbwegs so definieren zu können. Und ja, das macht es für mich so schwierig, weil die Gesamtheit der Erscheinungsform des menschlichen Daseins, das ist ja so vielfältig, dass das jeder immer und stets anders für sich definieren wird.
Ja.
Und wer sagt dir, was zu dieser Gesamtheit dazugehört und nicht? Und deswegen finde ich es so schwierig, immer damit herumzuwerfen, irgendwer oder irgendwas passt nicht in die Kultur oder wir müssen nach einer einheitlichen Kultur leben oder wir haben eine einheitliche Wertevorstellung. Ich glaube, dieses Narrativ, das macht es einem einfach, gewisse Gruppen auszugrenzen und sich zu stärkeren Gruppen dazugehörig zu fühlen, indem man einfach sagt, naja, das ist nicht Teil unserer Kultur und da muss ich bitte angepasst werden. Aber es macht es auch einfach, gewisse Dinge einfach auch dementsprechend herunterzubrechen, indem man diese beiden Worte im Mund nimmt. Deswegen, ich wollte da gar nicht mit dir drüber sprechen, aber ich fand es einfach interessant zu hören, was du darunter verstehst. Das sollte auch nicht Teil des Podcasts heute werden.
Ja, Good News, Bad News, Attacke.
Ja, hau raus. Was hat dich positiv bewegt?
Positiv hat mich glücklicher Zufall, der sich in der Uni in Gießen zugetragen hat, gestimmt. Und zwar wurde aus Zufall, hat dort eine Professorin auf dem Boden beim Saubermachen im Fachbereich Biologie, die Frau hieß Elisabeth Polon, hat alles weggeräumt, sauber gemacht und fiel irgendwas auf den Boden, also eine Schale fiel auf den Boden, und dann war das so ein getrockneter Biofilm. Und dann hat sie das hochgenommen und hat sich überlegt, so, hä, wie krass ist das denn? Das fühlt sich ja an wie Plastik, das, was sie da sozusagen an diesem Kunststoffteller hatte in so einer Petrischale. Und dann 5 Jahre später, weiß es immer noch, ist ihr das so in den Kopf geschossen und auf einmal hat das viel, viel größere Dimension. Dieser Wirkstoff, den sie dort gefunden hat, heißt, ist ein Wunderstoff, der heißt Zitin. Und das ist alles ein biologisch abbaubares Plastik, also ausschließlich aus organischen Materialien, Algen, Pilzen und vor allem aber dieses Chitin, keine Ahnung, ich bin kein Biologe. Und damit kann man jetzt in Zukunft, ja, gab es jetzt 5 Jahre lang ganz, ganz viele Experimente mit. Das sieht so ein bisschen aus, keine Ahnung. Also ich habe hier so ein Bild gesehen, das können wir jetzt auch mal einblenden einfach. Das wie so ein, ja, keine Ahnung, ja, so gefühlt wie kleine Plastikschnipsel. Und das ist, also dieses Chitin kommt vor allem in so Panzer von Krebstieren und Insekten vor. Und man kann halt damit jetzt vielleicht in der Plastikbranche dann einen riesen Coup landen, indem man diesen Biokunststoff halt benutzt, der sich halt viel, viel schneller verrotten lässt und man dadurch halt bestenfalls diese ganzen Plastikprobleme, die wir ja zurzeit haben, dass das Plastik halt irgendwie 1000 Jahre im Umlauf ist und von 18.000 Schildkröten und Delfinen, ne, leider gefuttert wird, dass das umgangen werden kann, indem das Plastik halt sich schneller von alleine abbaut. Und da hat die Firma in Gießen, die Universität in Gießen, einen richtig coolen Fund gelandet und deshalb mein Appell oder mein Takeaway davon: Die Unis haben immer noch eine riesengroße Daseinsberechtigung und man kann eigentlich nicht genug Geld auch in eine Investition von Forschung stecken, dass man halt irgendwie versucht, neue Materialien zu finden. Aber auch dort wurde ganz lang geforscht und auf einmal wurde es aus Zufall auf dem Boden gefunden, weil eine Petrischale hingeflogen ist. Wo man sich denkt, so Halleluja, aber man muss es halt auch irgendwie vielleicht mal provozieren und vielleicht ein bisschen mehr tollpatschige Forscher einstellen. Das wäre vielleicht mein Appell.
Ich glaube, würde man sich noch besser in der Lehre oder Forschung auskennen, auch historisch. Es gibt mit Sicherheit so viele Entdeckungen, die heute für uns so selbstverständlich sind, die alle auf dem Zufall basieren. Das glauben, können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen. Insofern, ich meine, es ist in der Wissenschaft nichts Außergewöhnliches, dass Dinge durch Zufall passieren. Und das ist natürlich klar. Für die Problematik des Plastikmülls wäre das ja ein enormer Gewinn. Ich wundere mich immer noch, dass es immer noch keine richtig hundertprozentige Lösung für die Plastikproblematik gibt. Auch keine, wo alle sagen, das wird's.
Ja, ich habe ja auch mal gehört, Wahnsinn, dass es jetzt auch irgendwelche Käfer gibt, die das aufessen. Aber dann denke ich mir so, ey, es gibt so viel Plastik, das wird so schnell eine Plage werden, diese Käfer. Das ist auch keine Idee, ey. Lieber nicht.
Das ja, ist aber so wie bist du da drauf gekommen? Macht das in Gießen seine Runde mittlerweile?
Ja, das ist halt so in der Hessenschau stand es.
Lokal. Aber, okay.
Ja, dementsprechend regionale Nachricht fand ich aber schön und auch dann nach diesem Fund brauchte es auch 5 Jahre, damit man das halt irgendwie ausgearbeitet hat. Und nach ganz, ganz vielen Rückschlägen ist man jetzt auch immer noch zuversichtlich, dass es auf jeden Fall auch also für den Massenmarkt tauglich ist und für die komplette Wirtschaft tauglich ist. Aber das waren meine Good News, wo ich dachte, ah cool, hier aus der Region und
ja, geil. Ist nämlich witzig, weil meine hat auch einen Forschungsschwerpunkt, mein Good News. Aber ich habe zuerst eine Schätzfrage für dich, die das einleitet. Okay. Was schätzt du, wie viel Menschen prozentual in ihrem Leben, tatsächlich hatten wir diese Frage schon mal in einem Podcast, kurzer Einwurf, also fleißige Hörer könnten es wissen, wie viel Menschen prozentual gesehen in ihrem Leben, also jetzt in Deutschland, mal auf Blutkonserven angewiesen sind, also auf fremdes Blut?
Boah, ey. Das ist so weit weg. Keine Ahnung.
10%? 5?
80%.
Was?
80% sind statistisch gesehen mindestens einmal in ihrem Leben auf Blutkonserven angewiesen. Das kann in Folge von einem Unfall sein, einer Operation oder in Folge von einer Erkrankung oder. Wow. Gegenfrage. Was schätzt du, wie viel Menschen in Deutschland spenden, prozentual, Blut spenden, prozentual?
Zehn, 20, 30 hoffentlich.
Ja, 2-3% regelmäßige Blutspender gibt's.
Wow. Ich war ja letztes Mal zum ersten Mal und ich dürfte jetzt wieder, aber jetzt in Playoffs, das schaffe ich es auch nicht. Aber ich hoffe, dass ich diesen Sommer mal wieder nachbekomme. Ja, okay. Aber ja, dann großen Dank an alle, die da alle 3 Monate als Mann und alle 4 Monate als Frau hinlaufen.
Die Diskrepanz ist brutal dafür, dass fast jeder von uns einmal, also statistisch gesehen, Blut benötigt, aber kaum einer spendet. Und jetzt gab es in Dänemark, kann sein, dass es sogar auch Zufall war, eine Erkenntnis. Und zwar hat man es geschafft, die Blutgruppe A und B in die Gruppe 0 umzuwandeln.
Krass.
Das ist auch jetzt, wenn man es so sich nochmal vor Augen führt, denke ich auch mal, dass es mehr oder weniger ein Zufall war. Und zwar kann das durch ein Darmbakterium geschehen. Dieses ist nämlich in der Lage, die Zuckeranhänge der Blutgruppe A oder B zu entfernen und damit, also die Zuckeranhänge und der Rhesusfaktor sind ja das, was am Ende die Blutgruppe definieren. Und wenn du diese Zuckeranhänge veränderst, beziehungsweise im gewissen Maße entfernst, dann ändert sich die Blutgruppe. Und dieses Krass. Darmbakterium, das ist dazu in der Lage, ein Enzym zu aktivieren, welches genau das tut. Und damit ist man in der Lage, aus der Blutgruppe A und B die Blutgruppe 0 herzustellen. Und das ist wohl, wenn dem tatsächlich so funktioniert, ein mega Durchbruch, weil die Blutgruppe 0 deutlich universeller einzusetzen ist als die anderen Blutgruppen.
Cool.
Ja, etwas Wahnsinn. Können vielleicht viele nichts mit anfangen. Ich fand es aber insofern so faszinierend, weil mich einfach immer wieder begeistert, wo wir aus der Wissenschaft hinkommen. Also wenn man immer glaubt, okay, wir sind technologisch und vom Wissenstand weit, es kommen immer Sachen dazu und wir können mittlerweile Blutgruppen verändern und das finde ich fast ein bisschen erschreckend, auch fast ein bisschen spooky.
Ja, ich habe ja immer nur von dieser Problematik gehört und jetzt vielleicht noch kein Appell, aber meine Erfahrung aus dem Blutspenden war auch immer schön. Da geht man hin, kriegt 25 Euro, kriegt noch ein Brötchen und kann sich für free Kaffee und einen Apfel reinziehen. Das ist der Wahnsinn. Probiert es mal aus, ist wirklich toll.
Deal.
Ja, Deal. Hast du noch nie gemacht?
Nee, ich darf ja nicht.
Ah ja, okay, stimmt.
Schade. Ohne es weiter groß auszuführen, ich bin leider nicht legitimiert. Ansonsten, selbstverständlich würde ich. Aber ich bin Organspender.
Ja, ja. Und keine Sorge jetzt hier für alle Hörer, Ben hat kein HIV.
Nein, aber ich darf trotzdem nicht. Hat seine Gründe.
Ja, ja, ist ja okay. Komme ich mal zu den Bad News. Benne, wir wissen ja alle, Klimawandel herrscht vor und macht uns ganz schön große Probleme und auch unseren Wäldern, das wissen wir auch. Und wenn man mal durch den Wald gegangen ist, irgendwann in seinem Leben, wird man wissen, ein Wald hat auch ganz schön viele Lichtungen. Und in Europa ist es jetzt halt so, dass man auch versucht, diese Lichtungen etwas wieder zu schließen, um einfach nochmal die Dichte des Walds zu verbessern und dort halt auch irgendwie nochmal größere aneinanderhängende Waldstücke und so weiter zu haben, weil es irgendwie gut für den Wald ist. Jetzt ist es aber so, dass die Uni, die Technische Uni München herausgefunden hat in einer Studie und die Universität in Wien, dass die Baumarten sich pro Quadratkilometer zwischen 33 und 49%, also die verschiedenen Baumarten, verringern könnten. Dementsprechend gibt es auch viel, viel weniger Baumarten in Europa, die für diese speziellen Anforderungen wie diese Lichtungen zu schließen, so habe ich es zumindest verstanden, oder für weitere neue oder Veränderungen des Waldes, wir wissen ja alle, Mischwald ist besser, führen können. Das heißt, es ist nicht mehr so leicht, sozusagen so einen Wald neu zu arrangieren, vor allem jetzt auch durch den Borkenkäfer und so weiter, der ja in Deutschland auch vor allem im Sauerland hier richtig, richtig viele Wälder hingerafft hat, was wirklich ein super trauriger Anblick ist, weil ich weiß noch, als 5-, 6-, 7-jähriger Junge bin ich da zu meinen Großeltern gefahren und wir hatten die prallsten Wälder, die es gibt, und auf einmal kam der Sturm, und kam Orkan, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, Orkan Kyrill, der hat schon gefühlt Hälfte des ganzen Waldes weggezerrt, und jetzt durch diese Trockenheit hat der Borkenkäfer natürlich auch immer noch eine viel, viel bessere Vitalität aufgewiesen und dementsprechend halt noch mehr Bäume zerfressen, und jetzt ist der gefühlt der halbe Wald im ganzen Sauerland, wenn nicht sogar mehr, schon einfach wirklich abgerodet und dahin. Und dann liegen da überall die ganzen Baumstämme, die dann bewässert werden im Sommer, damit halt so durch dieses schon angefressene Holz nicht noch mehr der Borkenkäfer sich irgendwie durchfressen. Und ich fand es einfach nur so schade, weil ich auch so eine Emotionalität hatte da zum Wald, vor allem im Sauerland. Das hat irgendwie mal für mich dazugehört. Und jetzt sieht das so aus wie so eine brache Landschaft alle 200 Meter. Das ist so, so traurig zu sehen. Und da hilft es natürlich auch nicht, wenn jetzt die Sterblichkeit von Fichten und verschiedenen Kiefern und Buchen sich komplett erhöht und man dann halt auch einfach auch Baumarten verliert in Europa. Und das war auf jeden Fall mein Bad News der Woche.
Ja, ich weiß nicht, Wälder sterben ist irgendwie mal eine traurige Angelegenheit. Das klingt jetzt auch ziemlich abgedroschen. Aber man sieht so die Dinge, wie vor der eigenen Haustür sich mehr oder weniger auch der Klimawandel zeigt. Und in vielen, vielen Sachen kann man es leugnen, aber anhand solcher Sachen, ich bin jetzt in dem Thema nicht so tief drin, dass ich jetzt alles belegen und widerlegen könne, aber ich kriege es auch vom Augensehen her mit, was dort passiert, und das ist in der Masse und in der Fläche echt schon besorgniserregend.
100%. Also ja, man muss das, ich hätte gerne nochmal ein Vorher-Nachher, vielleicht finden wir auch irgendwie so ein Vorher-Nachher-Bild, dann kann ich das jetzt in diesen Clip hier reinhauen, das wäre so cool auf Social Media, wenn man mal sehen würde, wie es früher war und wie es jetzt ist. Das ist wirklich katastrophal im Sauerland vor allem, aber ich weiß, dass es halt auch deutschlandweit so ist oder europaweit.
Ja, ich glaube, wenn man so die Wälder, vor allem die lokalen Wälder vor der eigenen Haustür beobachtet, dann hat man immer so ein gutes Bild, wie es dem Ökosystem um einen herum in der regionalen Nähe so geht. Und wenn man das die letzten 5 bis 15 Jahre beobachtet hat, dann merkt man auch, und man kann es kaum wirklich leugnen, dass das Ökosystem nicht so super geil mehr funktioniert. Und wenn man dann die Frage sich stellt, okay, woher kommt das, dann kann man auch relativ schnell Rückschlüsse auf unser menschengemachten Klimawandel schließen. Da kann man leugnen, wie man will, außer man sagt jetzt auch, okay, der Wald verändert sich und all das alles ist auch nicht auf den Menschen zurückzuführen, okay. Aber dann braucht man auch nicht groß mehr diskutieren.
Dann braucht man mit den Menschen gar nicht reden, die das sagen.
Nein, aber genauso wie sich der Wald verändert, und das ist ziemlich interessant, dass wir heute beide was Positives in der Forschung rausgesucht haben und was Negatives, was eine Art Veränderung hat. Und zwar einmal umwelttechnisch bei dir oder unsere Natur und ich das menschliche Miteinander. Und zwar, ich hatte vor, ich glaube, es ist jetzt um die 2 Wochen her in der Paderborner Innenstadt. Ich wohne ja nicht mehr in Paderborn, aber ich bin öfter mal auch aus beruflichen Gründen oder familiären Gründen da zu Besuch. Ein etwas längeres Gespräch mit einer älteren Dame, die nach eigener Aussage 84 Jahre alt war. Und zwar hat die mich vor einem Café angesprochen. Und das Gespräch war total zwanglos, total unbefangen. Aber man hat gemerkt, sie hat mich angesprochen, weil sie sprechen musste. Mhm. Und du hast gemerkt, sie war sozial und von der sozialen Interaktion total ausgelaugt. Sie hat wirklich einen Gesprächspartner gesucht und hat mich vor diesem Café gesehen. Ich stand da auch wie bestellt und nicht abgeholt und hat mich sofort angequatscht und war super, 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 super herzlich. Aber mit ihr habe ich dann darüber gesprochen, weil mich das dann halt, ich dann auch, weil das Gespräch länger ging, ich mich gefragt habe, okay, hey, warum quatscht sie mich jetzt auch an? Und dann hat sie erzählt, wie wenig ältere Menschen mehr in dieser Gesellschaft wahrgenommen werden. Und zwar in dem täglichen Leben, welches sie so seit 50, 60, 70 Jahren leben. Und das bedeutet einkaufen, das bedeutet mit dem Bus irgendwo hinfahren, das bedeutet zur Bank gehen, das bedeutet irgendwie in ein Café gehen, auch alleine. Die ganze soziale Interaktion ist in den letzten Jahren dort auf ein Minimum geschrumpft. Und da habe ich mit ihr darüber gesprochen, okay, wieso ist das so? Weil wir als Gen Z oder als Millennials ein Großteil dieser sozialen Interaktion, den sich diese älteren Menschen im Alltag holen oder lange geholt haben, über die sozialen Medien holen. Wir holen uns die dadurch, dass wir chatten, dadurch, dass wir schreiben, dadurch, dass wir posten und dafür soziale Anerkennung bekommen. Das holen sich diese Menschen, die nicht in dieser Welt sind, haben sich das immer durch den Alltag geholt. Du schnackst hier 5 Minuten mit der Kassiererin, du sprichst dort jemanden an, den du auf der Straße triffst, in dem Café. Und sie hat mir erzählt, wie diese soziale Interaktion von Kassiererin über Busfahrer, über Gesprächspartner im Bus, die nicht mehr von ihrem Handy aufschauen oder grüßen, komplett zusammengeschrumpft ist, auf ein Minimum. Wir wachsen so auf. Die Generation unserer Eltern, die haben sich daran gewöhnt, die sind noch in der Lage, diesen Wandel mitzumachen. Aber diese Generation, die diesen Wandel zur digitalen Welt nicht mehr mitgemacht haben, hat mir dieses Gespräch gespiegelt, wie einsam, vor allem wenn sie, wie diese Dame jetzt auch zu Hause keinen Partner mehr hat, der auch verstorben ist, wie einsam diese Menschen durch den Alltag laufen, weil keiner mehr in irgendeiner Art und Weise diese soziale Interaktion im Alltag sucht, schätzt oder wahrnimmt. Und das hat mich sehr, sehr nachdenklich gestimmt und war mir vorher vielleicht bewusst, aber das hat es mir total vor Augen geführt und fand ich total erschreckend und zutiefst traurig.
Yo, crazy. Nee, aber kann ich mir schon vorstellen. Was ich dazu sagen kann, ist, dieser, klar, Respekt vom Alter, glaube ich, trotzdem irgendwie, ist immer noch da. Also das kann man jetzt auch nicht irgendwie verleugnen. Aber was mir aufgefallen ist, dass auch diese Einsamkeit vielleicht erhöht wird, weil viele Leute oder die älteren Leute sitzen halt jetzt vorm Fernseher. Man weiß, okay, die größte Zielgruppe des Linearfernsehens sind halt immer noch ältere Menschen. Aber ich merke auch, wie jetzt halt auch sozusagen die Smartphones dann vielleicht diese Schwelle, diese 50, 55-Jährigen, hängen auch schon gefühlt, aus 60-Jährigen ist ja immer noch nicht alt, ne, diese 65-Jährige, hängen am Handy. Ich kenne das bei meinen Oma und Opa, okay, die jetzt noch nicht so, die gucken eher dann Fernsehen. Aber die sagen immer, ey, ihr guckt nur aufs Handy. Ja, ihr macht es jetzt schon selber. Also das ist vielleicht auch so diese, klar, Kritik an der Generation. Auch gute Überleitung für den nächsten Podcast. Vielleicht können wir da mal unseren Experten dann hoffentlich darüber fragen. Ob das wirklich ein Generationsding ist, dass jetzt immer wirklich nur noch die jungen Leute daran hängen. Na klar ist es so, aber ich habe auch das Gefühl, dass sich das durch die ganze Gesellschaft jetzt schon gut durchgezogen hat und auch durch alle Altersgruppen.
Ja, also wenn ich
sagen kann, das sind die und die und die. Aber ja.
Ja, wenn ich einfach meine Eltern beobachte, dann sehe ich ja auch, dass das Handy dort den Alltag und das alltägliche Miteinander auch beeinflusst. Wie gesagt, die schaffen es, diesen Wandel mitzunehmen. Aber die Generation unserer Großeltern, die, ich sag mal jetzt, um halbwegs greifbar zu machen, 75 plus jetzt aktuell sind, die diese gesamte, oder vielleicht sogar 80 plus, die diese gesamte soziale Interaktion, wir sind ja soziale Wesen der Mensch, aus dem Alltag gezerrt haben, die sind verloren. Weil wir dieses im Alltag, dieses Gespräch nicht mehr suchen. Wie oft spricht man mit seinem Nachbarn im Bus oder in der Bahn oder in der U-Bahn? Wie oft spricht man mit der Kassiererin mehr als ich zahle mit Karte oder nicht? Wie oft ist man da genervt, wenn der vor allem in der Kasse doch noch zwei Sätze mit der Kassiererin redet und es geht nicht schnell genug? Das war wohl mal nicht so. Ich kenne diese Welt nicht, dafür bin ich zu jung, aber ich kann sie mir vorstellen, wie sie war. Und dass das wegfällt, ist, glaube ich, für gewisse Menschen ultra hart. Und das führt dazu, dass diese Menschen noch mehr vereinsamen, als dass es sie ohnehin schon tun, dadurch, dass Partner und Freunde und alle anderen wegsterben. Und wir müssen das Thema auch gar nicht mehr weiter ausführen. Es hat mich nur dazu motiviert, und ich glaube, das hat nichts mit Respekt vor dem Alter zu tun. Einen Satz noch dazu, weil du das gerade reingeworfen hast. Ich sehe sehr viel Respekt in meinem Umfeld vorm Alter, aber der äußert sich nicht durch soziale Interaktion, sondern durch diese klassischen Dinge. Ich stehe auf bei einem Platz oder ich helfe kurz was tragen oder. Aber ich glaube, das reicht nicht. Und ich glaube, es würde uns im Miteinander gut tun, das Handy das ein oder andere Mal wegzulegen, auszulassen und die Interaktion doch persönlicher zu suchen. Das habe ich für mich aus diesem Gespräch mitgenommen.
Ja, ich merke auch, wie mir immer so, also was für einen Wert eigentlich so ein persönliches Gespräch hat, was nochmal besser ist, 100-mal besser ist als ein Telefonat und auch 1000-mal besser als ein WhatsApp. Ist halt einfach so.
Immer in Betracht der Zeit, Luis. Ich glaube, wir verabschieden uns und danken euch fürs Zuhören und freuen uns hoffentlich in der nächsten Woche. Wir mussten leider zwei Termine verschieben. Auf einen sehr spannenden Gast, der genau auch auf dieses letzte Thema gegebenenfalls ein paar wissenschaftlich fundierte Antworten geben könnte. Insofern, Luis, ich danke dir für deine Zeit und wir sprechen uns spätestens nächste Woche.
Machen wir. Benedikt, mach es gut. Tschüssi.
Tschüss.